In wenigen Tagen feiern wir ja das Reformationsfest, weil ein bekannter Theologe, Martin Luther, etwas entdeckt hat für sich, für den Glauben. Und das hat eine gewaltige Bewegung ausgelöst. Aber er war nicht der Erste, der etwas entdeckt hat, sondern viele hundert Jahre vorher hat ein König in Juda etwas entdeckt, nämlich Josia. Und darum geht es heute in der Predigt. Und wir wollen zu diesem Thema Josia und die Wiederentdeckung der Schriftrollen einige Auszüge aus dem zweiten Buch der Könige hören, aus den Kapiteln 22 und 23. Wie gesagt, das sind Auszüge und die hören wir jetzt. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Bozkat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Azarias, des Sohnes Meschullams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem hohen Priester Hilkia, dass er bereit mache alles Silber, das zum Haus des Herrn gebracht ist.
Und der hohe Priester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schafan: Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schafan, und er las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Silber bereit gemacht, das ich im Hause fand, und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind im Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König und sprach: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch. Und Schafan las es vor dem König. Da aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider, und der König gebot dem Priester Hilkia und Ahikam: Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches und nicht alles taten, was darin geschrieben ist.
Da gingen sie hin zur Prophetin Hulda. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil dein Herz verzagt ist und du dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden. Und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder.
Und der König sandte hin, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war.
Soweit der Text. Ich möchte noch vor der Predigt mit uns beten. Herr, du siehst und du kennst uns und wir sitzen und stehen jetzt hier und haben diesen schwierigen und herausfordernden Text vor uns. Wir wollen dich darum bitten, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest für dein Wort, dass wir verstehen können, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, seitdem ich hier in Ratzeburg predige, habe ich bis jetzt ausschließlich das Alte Testament verkündigen dürfen und so auch heute. Heute habe ich mir den Text selber ausgewählt. Es ist ja ein bisschen länger gewesen, kein typischer Predigtext, aber so wie Hartmut das eben gesagt hat, als eine Einstimmung auf den Reformationstag finde ich diesen Text ausgesprochen passend. Und ich würde gerne am Anfang so eine Art kleine Fantasiereise mit euch machen, um diesen Text in unsere heutige Gegenwart zu holen. Näher gesagt sogar zwei Fantasiereisen, die sich sehr ähnlich sind, mit ein paar kleinen Unterschieden. Zunächst bitte ich euch darum, euch einmal vorzustellen, wie die perfekte Gemeinde aussieht. Wir haben tolle Räumlichkeiten, riesigen Gottesdienstsaal für Kinder im Krabbelalter, wie mein Sohn, der hier immer alles unsicher macht, für Jungscheralter, für Teenager. Jeder hat seinen eigenen Raum, toll ausgestattet. Wir haben ein schickes Foyer, wo man sich gut unterhalten kann. Es gibt Kaffee aus einer leckeren Maschine. Also die Maschine ist nicht lecker, aber der Kaffee, der rauskommt, ist klar. Funktionierende Gruppen, viele Mitglieder, viele Mitarbeiter, verschiedene Generationen versammeln sich. Wir haben hochmoderne Technik. Unsere Bibelverse werden als mundgerechte Häppchen auf unsere Smartphones übertragen. Wir haben motivierende Predigten. Und weil man ja nie fertig ist mit so einem Gebäude, kommt es zu Umbaumaßnahmen. Die Gemeinde hilft tatkräftig mit. Und bei diesen Umbaumaßnahmen entdeckt eine Teenagerin im Schrank alte Lutherbibeln von 1984. Zweites Szenario, die kriselnde Gemeinde, wenige Besucher, Räume ein bisschen in die Jahre gekommen, geringe Motivation, kaum Mitarbeiterschaft. Es gibt Klüngelei und Gruppenbildung, gab viele Versuche in der Vergangenheit, irgendetwas zu machen, neue Gestaltung der Veranstaltung, Umbaumaßnahmen, neue Website, vieles mehr, hat alles nicht so richtig geklappt. Und auch hier, weil man ja ein bisschen was machen will nach wie vor, kommt es zu Umbaumaßnahmen. Und auch hier entdeckt eine Teenagerin bei den Umbaumaßnahmen die alten Lutherbibeln von 1984. In beiden Szenarien die gleiche Frage. Was geschieht nun mit diesem Fund? Praktisch gesehen, die alten Dinge entrümpeln? Oder geistlich, diesen Fund vielleicht nutzen als Hinweis, als Symbol, um Gottes Wort wieder neu in den Fokus zu setzen. Zur Zeit von König Josia, von dem wir hier gehört haben, in diesem Bibeltext, können wir definitiv von einer kriselnden Situation sprechen. Israel, das unter König David und seinem Sohn König Salomo einst ein starkes Königreich war, dieses Königreich ist zusammengestrumpft. David wird zwar hier der Vater von Josia genannt, das darf uns aber nicht verwirren, denn es ist nicht sein unmittelbarer Vater, sondern eher im Sinne der Abstammungslinie verstanden, dass König David, der große Urvater sozusagen, hinter dieser Königslinie ist. Die Situation, in der König Josia sein Königtum also übernimmt, ist desaströs. Das kleine Juda ist umringt von Großmächten. Es ist wirtschaftlich angeschlagen, sozial geht es sehr ungerecht zu und die Könige, die in Jerusalem regieren, haben schon seit langer Zeit Gott vergessen und kämpfen eigentlich nur noch um ihr politisches Überleben. Könnte man schnell an heutzutage denken, an die Situation, wenn man den Fernseher anmacht und bei der Tagesschau sieht, was in Israel so los ist. Damals, wie auch heute, stellen sich die Menschen, stelle ich mir die Frage, ihr vielleicht auch,
Was hilft eigentlich, wenn ein Land den Berg runtergeht? Was ist zu tun, wenn eine Krise nach der anderen kommt? Das haben die Menschen damals zur Zeit König Josias empfunden. Da kam ein Krieg, eine Belagerung, eine Hungersnot, ein Erdbeben. Und heute Inflation, Corona, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Und auch damals wie heute die erhoffte Lösung recht ähnlich. Symbolische Gesten, Beschwichtigung, Versprechen. Uns kann nichts passieren, dachten die Menschen damals. Warum? Wir haben doch den heiligen Tempel Gottes in der Stadt. Der beschützt uns. Der beschützt unsere Hauptstadt, unser Hab und Gut, alles, was wir haben. Wir sind geschützt durch den Tempel. Und wir heute? Wir leben doch in einer Demokratie, die durch das Grundgesetz garantiert wird. Wir sind in militärischen und politischen Bündnissen wie der NATO und der EU oder vielen diversen Handelsverträgen, die es gibt, die uns unseren Wohlstand garantieren soll. Die Menschen und die Könige und Politiker, von denen in beiden Büchern der Könige, vor allem aber im zweiten Buch der Könige berichtet wird, mussten schmerzlich erkennen, nein, wir sind nicht sicher. Irgendwann, Jahrzehnte nach der Regentschaft von Josia, war es einfach vorbei mit dem Königreich. Es gab zu viele Intrigen, zu viele Ränkespiele, zu viele Mächtige, zu viele soziale Ungerechtigkeit und letztendlich eine falsche Bündnispolitik und das Land ging unter. Der Tempel, der heilige Tempel, der in Jerusalem stand, bewahrte die Menschen nicht vor dem Untergang. Er wurde zerstört. Und auch unser gutes Grundgesetz, das ich nicht missen möchte, unsere Demokratie, ist nicht gesetzt für die Ewigkeit. Wir erleben in diesen Tagen, wie zu tausend Menschen auf die Straßen gehen und sich mit der radikal-islamischen Hamas solidarisieren. Wir erleben, wie jüdische Einrichtungen angegriffen werden und Opfer des Holocaust verunglimpft werden. Und zugleich erleben wir auch, wie in Umfragen immer mehr Menschen sich eine rechtsnationale, autoritäre Regierung wünschen, die mit Abschottung und Härte endlich wieder durchgreift. Die Bibel findet in den beiden Büchern der Könige keine politische Erklärung für den Niedergang, sondern eine geistliche. Wo das Verhältnis zu Gott, zum Schöpfer, zerstört ist, geht es mit einem Volk bergab. Und das gilt auch für uns Christen in seiner Gemeinde. Als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, gab es viele sehr schlaue Staatstheoretiker, Philosophen, die sich zusammengesetzt haben, um das Grundgesetz zu entwickeln. Und einer, der in diesem Prozess der frühen Bundesrepublik ganz wichtig war, war der Staatstheoretiker Ernst Wolfgang Böckenförde. Den Namen müsst ihr euch nicht merken, aber der hat einmal einen sehr schlauen Satz gesagt. Er hat gesagt, der freiheitliche, säkularisierte Staat, in dem wir alle leben, lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Also der freiheitliche, säkularisierte, also nicht religiöse Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Was heißt das? In diesem Gedanken von diesem Staatstheoretiker, der kein Christ war oder zumindest kein wiedergeborener, bekehrter Christ, steckt eine tiefe, auch geistliche Weisheit. Gesetze, Verfassung, Abkommen, all das braucht ein ideologisches Gerüst, eine Überzeugung, ja, ein Glauben, der das trägt. Das heißt in Bezug auf unseren Staat, wir leben davon, dass alle innerlich bejahen, dass das, was im Grundgesetz steht, zum Beispiel das von der Würde des Menschen, dass das auch wirklich so passiert. Wir brauchen Menschen, die das wollen. Wir brauchen Menschen, die davon zutiefst überzeugt sind. Das kann man nicht verordnen, sondern die Menschen müssen das wollen. Die müssen daran glauben. Wir als Christen wissen, dass die Würde des Menschen sich auf der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott begründet und dass Gott jeden Menschen liebt und wunderbar geschaffen hat. Meine Frage an euch, an mich selbst, auch an unser Land ist, was passiert, wenn das niemand mehr glaubt? Was passiert mit unserem Land, wenn niemand mehr glaubt, dass die Würde des Menschen sich aus der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott heraus begründet? Was das konkret bedeutet, sehen wir diese Tage auf schmerzliche Weise auf unseren Straßen. Das gilt dann nicht mehr für jeden. zum Beispiel nicht mehr für Jüdinnen und Juden. Die werden nicht mehr mitgedacht. Und wo einzelne Menschen bei der Würde des Menschen nicht mehr mitgedacht werden, da ist das nur noch eine Worthülse, mehr nicht. Und Gleiches gilt auch für mein persönliches Leben und für uns als Gemeinde. Das, worauf wir stehen, worauf wir bauen, worauf wir hoffen und worauf wir vertrauen, das braucht einen Glauben, der das Ganze trägt. Wo eine Nation Gott vergisst, kann ein christliches Prinzip wie das der Würde des einzelnen Menschen nicht mehr lange existieren. Wo eine Gemeinde das vergisst, können wir eine Zeit lang unsere Form halten, aber dann wird die Gemeinde sterben. Und wo ich persönlich das vergesse, stehe ich in der Gefahr, mein Leben auf Nichtigkeiten aufzubauen und den eigentlichen Sinn zu verfehlen. Der Predigttext erzählt von einem sehr jungen König. Der ist 8 Jahre alt, als er König wird. Ich stelle mir gerade vor, ihr wird jetzt ein 8-Jähriger stehen und die Predigt halten. Wie eure Reaktion wäre ja auch interessant und auch meine. Dieser König Josia, der bringt etwas mit, was junge Menschen zu allen Zeiten verbindet. Sie haben nämlich ein offenes Herz und sind bereit für Veränderung. Ich bin jetzt Ende 30, meine Frau sagt nein, sag lieber, du bist Mitte 30, gut, irgendwie so. Und ich befinde mich jetzt in einem Lebensalter, wo ich merke, dass die meisten meiner Freunde, Bekannten in meinem Alter ideologisch, weltanschaulich fertig sind. Jetzt denkt man nicht mehr nach. Die Leute haben ihre Vorstellung, wie, was ist wichtig im Leben, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Diese Fragen sind jetzt bei den meisten Leuten geklärt. Und meine Erfahrung ist, je älter man wird, desto weniger bereit ist man, von seinen Überzeugungen abzurücken und noch etwas in seinem Leben zu verändern. Kennt ihr das? Wenn ihr euch so umschaut in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wer ist mit Mitte 50 noch bereit, die Sinndeutung seines Lebens, die großen Fragen auf eine andere Art und Weise zu bedeuten, als er es bis jetzt gemacht hat? Wer ist mit Mitte 70 dazu noch bereit? Hier können wir von König Josia lernen und gerade junge Menschen auch bei uns in der Gemeinde wieder in den Blick nehmen, denn sie haben oft ein offenes Herz und sind bereit für Veränderung, die durch Gott angestoßen wird. Und da hinzuhören, kann uns allen nur gut tun, da können wir viel lernen. König Josia will es also besser machen als sein Vater und sein Großvater und die Könige, die davor kamen. Er will den Tempel Gottes wiederherstellen lassen, denn das ist das Einzige, was ihm so einfällt, was er jetzt machen könnte. Und dann kommt es zu Renovierungsarbeiten, da wird Silber von A nach B gebracht und dabei werden die Schriftrollen, von denen in diesem langen Text die Rede ist, wiederentdeckt. Es sind Teile des Alten Testaments, die wiederentdeckt werden. Das 5. Buch Mose wird in Teilen wiederentdeckt. Es kommt sozusagen zur Wiederentdeckung von Gottes Wort. Josia ist darüber zutiefst erschüttert. Er zerreißt seine Kleider. Das ist so ein Ausdruck, das machen wir heute nicht mehr, aber damit haben die Menschen damals gezeigt, dass sie tief getroffen sind. Und er beginnt daraufhin eine große Reformation seines Königtums. Die Gebote Gottes sollen wieder gelten, Fremdgötter sollen verschwinden, die Feste Gottes sollen wiederhergestellt werden. Josia ist sich sicher, weil wir das alles über Jahrzehnte ignoriert haben, geht es unserem Land so schlecht. Und müssen wir leiden. Wir haben Gottes Wort für all die Jahre ignoriert und vernachlässigt oder wie der Prophet Jesaja es ausdrückt in Kapitel 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Angeführt von König Josia geht ein Ruck durch das Land. Die Grundlage, das Wort Gottes. Das ist eine sehr alte Geschichte, die vor weit über 2000 Jahren spielt, aber hier können wir ein extrem wichtiges geistliches Prinzip entdecken. Das Fundament des Glaubens und des Lebens findet sich in Gottes Wort. Alle unsere Ideen und Vorstellungen sind letztendlich vergebliche Liebesmüh, wenn nicht das Wort Gottes die Grundlage ist. In der Einleitung haben wir es schon gehört, übermorgen feiern wir den Reformationstag und wenn wir uns Martin Luther anschauen und was er bewirkt hat, wo er herkam, dann wird klar, Kurskorrektur, Reformation, Aufbruch haben immer in der Kirchengeschichte ihren Ursprung in Gottes Wort. Denn erst im Lesen und Verstehen von der Bibel verstand Luther, wie Gott sich den Menschen liebevoll zuwendet. Erst im Lesen und Verstehen der Bibel verstand er die Falschheit der katholischen Kirche der damaligen Zeit. Und erst im Lesen und Verstehen der Bibel wurde er befähigt, Theologie, Glaube ganz neu zu denken und die Kirche zu reformieren. Und das sehen wir auch bei uns in der Gemeinschaftsbewegung, die damit losging, jeden einzelnen Christen zu befähigen, Gottes Wort zu lesen und zu verstehen und ein mündiger Christ zu sein. Luther goss diese Erkenntnis in die Formel sola scriptura, das ist Latein und bedeutet so viel wie allein die Schrift. Und er wollte damit deutlich machen, allein die Schrift, Gottes gutes Wort, ist die Quelle des Glaubens und der Erneuerung. Als Christen verehren wir kein Buch als Kultgegenstand. Wir beten auch kein Buchstaben an. Wir leben von Gottes Wort, das er uns gibt. Gott macht sich mit seinem Wort aber so eins, er verbindet sich auf untrennbare Weise mit seinem Wort, dass es in Johannes 1, Vers 1 sogar heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Was heißt das für uns heute im Jahre 2023? Wir sehen hier bei uns im Westen, in Deutschland, aber auch in Frankreich, Dänemark, England, eine krisengebeutelte Kirchen- und Gemeindelandschaft. Hunderttausende Menschen verlassen die Volkskirchen jedes Jahr. Und nach Jahren eines eher bescheidenen Wachstums stagnieren und schrumpfen deutschlandweit auch die Freikirchen und die Gemeinschaften. Corona hat zudem vielen Gemeinden zusätzlich schwer zugesetzt. Viele Besucher, die früher mal da waren, sind weggeblieben. Es gibt immer mehr Lösungsvorschläge, was wir jetzt machen können. Strukturreform, Verwaltungsreform, Veränderung der Sprache, zeitgemäßere Musik, aktuelle Themen aufgreifen und so weiter und so fort. Und was auch immer mehr dazugehört, so wie ich das zumindest in der frommen Welt wahrnehme, die Anpassung biblischer Inhalte und Aussagen. Ja, wir wollen niemanden mehr verschrecken, niemanden überfordern, niemanden mit Unannehmlichkeiten konfrontieren und hoffen, dass dann die Leute wieder zu uns kommen. Wir greifen in unserer Gemeinde immer mehr auf eine angepasste Theologie zurück, die vieles abkanzelt, was als nicht mehr zeitgemäß gilt und was uns ein schlechtes Gefühl macht. Vor ein paar Jahren lag eine Verwandte von mir viele, viele Monate im Krankenhaus. Es war ungewiss, wie es mit ihr weitergeht und es war keine leichte Zeit. Und sie fing in dieser Zeit an, die Bibel zu lesen. Es war keine Gemeindechristin oder so. Ihr Fazit, was Jesus von uns Menschen fordert, ist ja unglaublich hart, sagte sie zu mir und ich musste mich dann erstmal erklären. Was Jesus von uns fordert, ist ganz schön herausfordernd. Ich glaube, wir sollen und wir dürfen all das Gute weitergeben, was Gottes Wort bereithält, dass Gott das Verlorene sucht und findet, dass er uns in Ängsten und Nöten kennt, darum weiß und dass er uns liebt. Ich glaube aber auch, dass wir die herausfordernden Botschaften der Bibel nicht vergessen dürfen, die Gott uns zumutet. Dass Gott Gericht spricht über all das Böse in der Welt. Dass er unsere Schuld am Kreuz getragen hat, aber dass er dafür auch sterben musste. Dass er uns in seine Nachfolge ruft und von uns fordert, alles dieser Nachfolge unterzuordnen. Die Familie, das schicke Haus, der Beruf, Freunde, Hobbys, Freizeit. Das ist hart und das ist herausfordernd. Und doch spiegelt sich darin eine allgemein menschliche Erfahrung wider, nämlich, wer kennt es nicht, häufig kommt vor einer Heilung erst die schmerzhafte Wahrheit. Ich finde, wenn ich diesen Text lese, und das sehen wir an vielen anderen Stellen in der Bibel auch, dass wir wieder schauen müssen, dass unsere Botschaft tatsächlich die der Bibel ist. Unsere Botschaft soll die sein, die dazu führt, dass König Josia vor Betroffenheit seinen Mantel zerreißt. Oder, wie es im Neuen Testament geschildert wird, nachdem Petrus eine Predigt gehalten hat, dass die Menschen so bewegt sind, dass sie fragen, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Bibel ist meiner Meinung nach die Frage der Gemeinde der Gegenwart, zumindest hier in Deutschland. Vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt über christliche Medien, Zeitschriften, YouTube-Kanäle, Bibel-TV. Es gibt ja immer mehr Grundsatzdebatten, die auch bei uns im frommen Bereich aufploppen. Wie gehen wir eigentlich mit Homosexualität um? Wie stehen wir zu modernen Ehekonzepten, offene Ehe, Ehe mit mehreren? Wie gehen wir eigentlich damit um, dass es mittlerweile so viele unterschiedliche Religionen in Deutschland gibt, dass man eigentlich gar nicht mehr behaupten kann, wir haben die eine Wahrheit? Das sind Diskussionen, die immer mehr und vehementer geführt werden. Ich glaube, dass diese Diskussionen nur vordergründig sind. Die zentrale Frage lautet nämlich, wie gehen wir mit dem Wort Gottes der Heiligen Schrift um und wie verstehen wir sie? Ich glaube, diese Fragen müssen wir als Gemeinde in Zukunft wieder mehr und vor allem diskutieren und werden dann auch sehen, dass uns das geistlich weiterbringt. Viele frommen Gemeinden haben sich in dieser Diskussion tatsächlich verabschiedet. An die Stelle der Bibelkenntnis und der Theologie ist das Gefühl getreten. Ein Glaube, der auf Gefühlen basiert, hat ja zunächst einmal viele Vorteile. Gefühle sind was Subjektives. Wenn ich mich so fühle, wer bist du, wer seid ihr, dass ihr mir sagen könnt, dass es anders sei? Wer sein Glauben auf der Bibel aufbaut, macht sich stärker angreifbar. Es lässt sich ja nachprüfen, was da drin steht. Und da wird ja vieles Unglaubliches behauptet, gerade für die aufgeklärt naturwissenschaftlichen denkenden Menschen wie uns heute. Ich formuliere als zweite Behauptung, wer seinen Glauben nur auf Gefühlen aufbaut, der hat vordergründig vielleicht mehr Ruhe und Sicherheit, aber ein sicheres Fundament ist das nicht. Jesus spricht im Gleichnis vom Hausbau davon, dass jeder, der sein Wort hört und es tut, wie jemand ist, der sein Haus auf einem sicheren Fundament gebaut hat. Dann kommen die Stürme oder wir können auch sagen die Lebensstürme. Dann kommt die Scheidung vom Partner, die Krankheit, die Berufsunfähigkeit, die Probleme auf der Arbeit. Dann kommen die dummen Kommentare. Wie kannst du so an so ein Märchenbuch glauben? Wie kannst du so unwissenschaftlich sein? Aber das kann den, der sein Leben darauf aufgebaut hat, nicht erschüttern. Der wird getragen durch alle Anfeindungen und Verächtlichmachungen. Der hat einen Glauben, der die schwersten Zeiten zu überstehen vermag. Im Gleichnis vom Hausbau sagt Jesus aber auch, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Gottes Wort, die Bibel, ist auch immer wieder sehr schwer zu verstehen. Ich persönlich komme häufig an meine Grenzen. Ich habe bei Weitem nicht die Antwort auf alles und ich merke, je älter ich werde, desto mehr Fragen ergeben sich bei mir auch. Wo ich aber gar nicht erst den Versuch unternehme, mit Gottes Wort zu ringen, nach der Wahrheit zu suchen, ist der Kampf schon verloren. Gefühle sollen und dürfen ihren Platz im Glauben und in der Gemeinde haben, das ist ja klar. Finden sie aber nicht ihren Boden auf dem Wort Gottes, geht vom nächsten Lebenssturm eine riesige Gefahr aus. Ich möchte wieder neu auf Gottes gutes Wort vertrauen und den Zuspruch, der darin sich befindet, aber auch die Ermahnung wieder hören. Sodass ich und dass jeder von uns erleben darf, wie dieses Fundament in Lebensstürmen trägt. Auch und gerade dann, wenn ich nicht alles verstehen und erklären kann, was dieses Fundament ausmacht, aber weiß, dass Gott es selbst ist, der mich darin hält, festhält, dieses Fundament ist. Was machen wir jetzt mit den Lutherbibeln vom Beginn, von meiner Einleitung? Was geschieht jetzt mit ihnen? Josia hatte es damals einfacher, er war immerhin König. Josia konnte zu seiner Zeit verordnen von oben, was jetzt passiert. In Israel soll wieder das Wort Gottes gelten. Und wir als Gemeinde, wir können und wollen niemanden zwingen. Aber wir sollen uns wieder neu überlegen, wie können wir, und deswegen habe ich ganz bewusst das Kapitel 23 aus dem zweiten Buch Könige mit reingenommen, eben das ganze Volk mit dem Wort Gottes erreichen. Wie können wir die gute Nachricht weitergeben? Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, darüber gilt es wieder neu nachzudenken. Die Frage nach der Heiligen Schrift wird und muss uns wieder neu damit beschäftigen und dazu lade ich euch und mich selbst ein. Ich habe hier ein paar Impulsfragen für euch. jetzt einmal projiziert werden, genau. Gar nichts Hochtrabendes, gar nichts Kompliziertes lese ich noch in der Bibel. Welche Rolle spielt sie in meinem Glaubensleben und in meinem Alltag? Und wie kann ich Gottes Wort wieder größeren Raum in meinem Leben geben? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Fragen vielleicht einmal für euch selber durchgeht, drüber nachdenkt, wie sieht es eigentlich bei euch damit aus? Zum Abschluss der Predigt möchte ich noch einmal auf Martin Luther schauen. Denn wenn wir uns die Geschichte der Reformation angucken, dann können wir da ganz viel für uns heute lernen. Ein erster Punkt, der Martin Luther bei seiner Bibelübersetzung ganz wichtig war, ist dieses berühmte Wort von dem Volk aufs Maul schauen. Martin Luther hat in einer Sprache formuliert, die die Menschen verstehen sollten. Ich glaube, das hilft uns schon ungemein weiter, wenn wir klar und verständlich sprechen und von Gott erzählen, sodass die Menschen es verstehen. Und das Zweite, womit ich die Predigt schließen möchte, ist ein Zitat von Luther. Wenn wir glauben könnten, dass Gott selbst in der Heiligen Schrift mit uns spricht, dann würden wir eifrig darin lesen. Wir wären sicher, dass hier unser Lebensglück geschmiedet wird. Darin helfe uns Gott, dass wir das auch erkennen können, dass wir mündige Christen werden und im Glauben wachsen. Amen.